Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass trotz Wetteransage, die heute abends nicht so gut war, dass Sie gekommen sind. Aber ich glaube, das Thema ist ziemlich spannend und dass diese Möglichkeit, einen so einen Experten, so einen Wissenschaftler zu bekommen und so nah zu haben, ist nicht immer möglich. Darum freue ich mich recht sehr, dass viele gekommen sind. Natürlich, Herr Wolfram Helmel hat ein bisschen einen Vorteil, weil er ein Linzer ist. Und er hat sicher sehr viele Freunde und Verwandte heute hier. Und herzlich, dass du gekommen bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, alles.
Danke für die Einladung.
Wir kennen uns auch schon sehr lange, die letzten Jahre nicht so gut, aber immerhin. Darf ich sagen, da vorne gibt es noch Plätze, bitte. Kommen Sie. Ja, das Thema, was die Welt im Innersten in Bewegung hält, das klingt schon sehr spannend. Ich kenne das den Titel eigentlich ganz anders. Zusammenhält, nicht? Und jetzt in der Bewegung. Aber ich denke mir, hat da schon allerhand vorbereitet. Es wird sicher spannend werden. Ja, bevor ich den Gast ganz vorstelle und er dann beginnt, eine halbe Stunde zu sprechen, will ich noch ein paar Sachen für die Einführung erzählen. Viele sind zum ersten Mal vielleicht da. Der Kepler Salon wird gesponsert bzw. unterhalten von Stadt und Land und dafür danken wir sehr. Es gibt auch einen Verein, den Freunde Kepler Salon, da können Sie Mitglied werden und das ist 25 Euro im Jahr, ist ganz günstig und Sie können jeden Kepler Salon ohne schlechten Gewissen beiwohnen. Und es ist ganz einfach, auf dem Programm in der vorletzten Seite ist eine Anmeldung und wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen könnten. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin eben heute Ihre Gastgeberin und mache das auch privat sehr gerne. Habe auch eine Sendung im Dorf-TV, wo ich Frauen in der Wirtschaft vorstelle. Und wir haben heute auch das Dorf-TV da, wie fast immer in der letzten Zeit. Das heißt, wenn Sie nachher Fragen stellen wollen, bitte geben Sie mir ein Zeichen, damit ich weiß, wer fragen möchte. Und bitte, bitte warten Sie auf das Mikro, dass Ihre Fragen natürlich auch zu hören sind. Soweit. Sie könnten natürlich auch, wenn Sie jetzt Hunger haben, Hunger nicht, das hat es früher schon gegeben, aber Durst haben, Sie können gerne hinausgehen. In einem Salon darf man sich auch sanft bewegen und was zum Trinken holen. Da gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass Sie das Programm abonnieren oder auch den Newsletter bestellen. Das können Sie dort auf diesem kleinen Tisch machen. Ja, aber jetzt ist genug. Dr. Wolfram Helmel ist in Linz geboren und hier aufgewachsen. Er war er ist dann nach Wien gegangen und hat dort Physik studiert und dann ging es weiter nach Kalifornien, nach München, Marie Curie Forschungsstipendium, Projektleiter an der Lux-Strahl-Linie für das Center of Advanced Laser Application in München, also lauter komplizierte Sachen. Wir werden heute noch mehr hören. Wissen Sie zufällig, was eine Atos Sekunde ist? Nein, ich weiß das auch nicht. Solche Dinge werden wir heute hören. Ja, und seit 2018 ist der Juniorprofessor am Lehrstuhl für Beschleunigungsphysik an der Technischen Universität in Dortmund. Ja, Bahn frei für dich.
Danke für diese sehr liebe Vorstellung. Ich möchte mich zuallererst bedanken für diese wunderbare Einladung, die mich wieder in meine Geburtsstadt führt. Ich habe eben einen gewissen Heimvorteil. Ich sehe, wenn ich da in die Runde schaue, schon einige bekannte Gesichter aus der Familie oder aus dem alten Freundeskreis. Trotzdem ist es etwas für mich sehr Neues. Erstens habe ich, glaube ich, noch nie einen Vortrag im Sitzen gehalten. Zweitens ist auch die Ausdrucksweise üblicherweise mittlerweile zumindest Englisch bei den Fachvorträgen. Und ich habe mich bemüht, alle Begriffe, soweit es geht, entweder zum Schreiben oder auf Deutsch auszudrücken. Ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen. Was trotzdem unabdingbar sein wird, ist, dass man diesen Bildschirmen gehörige Aufmerksamkeit schenkt. Ich schaffe es nicht, alles, was ich sagen möchte, einfach nur sprachlich, verbal auszudrücken. Es wird sehr viel auf den Bildschirmen sein und ich erzähle dazu. Deswegen würde ich Sie bitten, sich eine gemütliche Stellung zu suchen, wo man hauptsächlich einen Blick auf diesen Bildschirm haben kann, weil da wird Wesentliches gezeigt werden, was ich sonst nicht beschreiben könnte. Eine besondere Ehre ist es für mich, heute im Kepler-Salon zu sein, auch aus einem anderen Grund, nicht nur weil ich Linzer bin, sondern weil Kepler ja der Namensgeber bekanntermaßen für die naturwissenschaftlichen Errungenschaften bekannt ist, die er geleistet hat. Man denkt normalerweise mit der Schulbildung als erstes an die Keplerschen Gesetze, die Bewegungsgesetze für Planetenbahnen. Aber ganz interessant finde ich, dass er ja auch viele andere Dinge geleistet hat, unter anderem speziell hier in Linz, hat er sich damit auseinandergesetzt, wie man Hohlraumvolumina berechnen kann. Und es ist bekannt unter dem Namen Keplersche Fassregel. Das war ein ganz profaner Grund. Herr Kepler hatte geheiratet und seine Frau war gestorben. Und er musste sich nun neu verheiraten und hatte da eine ziemliche Auswahl an möglichen Kandidatinnen. Und als er sich dann entschieden hatte, wollte er das gehörig feiern und ließ Weinfässer kommen. Und er war nicht zufrieden mit dem Standard, mit dem die Größe dieser Weinfässer vermessen werden konnte. Und so ersetzte er sich hin und ersann kurzerhand eine einfache Berechnungsmethode, eben die sogenannte Keplersche Fassregel, die heute noch in der Mathematik weite Verwendung findet, auch in der Physik, als Näherungsformel, um eben diese Volumina von Weinfässern zu berechnen. Rechts sieht man übrigens eines der größten Weinfässer überhaupt im Heidelberger Schloss, befindet es sich, das über 200.000 Liter Wein fasst. Und auch beim Wein sind wir schon ein bisschen bei meinem Thema heute. Es wird sich sehr viel ums Licht drehen. Und die besten Methoden, um heutzutage zum Beispiel das Alter eines Weines schnell und zuverlässig zu bestimmen, funktionieren auch mit Licht, mit Spektroskopie. Kepler war aber natürlich hauptsächlich für seine, wie ich Ihnen hier nicht sagen muss, das ist allen nach Athen tragen, astronomische Forschung bekannt. Und hier hat er insbesondere neben seinen Gesetzen für die Planetenbewegung entdeckt, gesehen als einer der ersten Menschen eine Supernova, 1604. Und diese Supernova, muss ich nachschauen, im Sternbild Schlangenträger, konnte er beobachten. Und man konnte auch feststellen, dass sich das außerhalb des Sonnensystems befindet. Ich glaube, hier sieht man es auch auf der anderen Seite, damit man da einen Überblick behält. Wozu er aber, um diese Beobachtungen besser vornehmen zu können, musste man optische Instrumente entwickeln, die das ermöglichen. Und so gab es auch ein eigenes Teleskop, das Kepler entwickelt hat, eine Weiterentwicklung des Galilei-Teleskops. Und damit sind wir schon mittendrin. Er hatte damit die Möglichkeit, bestimmte Arten von Lichtquellen genauer zu beobachten. Und Licht, so wie wir das kennen und benennen, ist ja nur ein kleiner Teil eines riesigen Bereichs. Die sogenannten elektromagnetischen Wellen umspannen einen Raum, der nicht nur das sichtbare Licht umfasst, das wir alle im täglichen Leben kennen, sondern eben auch Bereiche im Röntgenlicht, das wir von den Arztbesuchen hauptsächlich kennen oder von den Durchleuchtungen am Flughafen. Die sogenannten Gammastrahlen, die im Weltall erzeugt werden bei hochenergetischen Ereignissen und bei langen Wellenlängen, also in die andere Richtung, nicht vom Blauen weiter hinaus, sondern vom Roten weiter hinaus, gibt es dann eben die Radiowellen, die wir zum Beispiel von der Radioübertragung kennen. Mikrowelle ist ein bekanntes Beispiel und die Sonarwellen, mit denen man auf Entfernung etwas detektieren kann. Es ist ein sehr breiter Bereich und kann für verschiedenste Zwecke verwendet werden. Und um das Licht zu verwenden und etwas festzuhalten, bedarf es nicht nur einer Lichtquelle, sondern auch einer Kamera. Die erste Kamera, die entwickelt wurde, war die sogenannte Camera Obscura, die sogenannte Lochkamera. Das war einfach ein Kasten, der ein kleines Loch hatte, und auf der Rückseite dieses Kastens gegenüber dieses, der Wand mit dem Loch, wurde ein Abbild dessen, was man aufnehmen wollte oder was man betrachten wollte, angezeigt. Dieses Abbild hatte die Eigenschaft, dass es auf dem Kopf stand, aufgrund der Geometrie. Man kann sich die Lichtstrahlen einfach in erster Näherung wie sich geradlinig ausbreitende eben Strahlen vorstellen. Und wenn man sich überlegt, ein ausgedehnter Gegenstand muss durch dieses Loch, dann überschneidet sich genau in dem Loch die Strahlen und auf der Rückseite entsteht dann ein verkehrtes Bild. Dieses Bild kann man ansehen. Was aber die eigentliche Kunst ist, ist dieses Bild zu konservieren, für spätere Zeiten aufzuheben. Und dem ersten, dem das gelang, das war der Herr Joseph Nicephore Nips. Ich kann leider kein Französisch, ich habe der Altgriechisch in der Schule. Die Franzosen mögen mir verzeihen. Es war auf jeden Fall ein französischer Gutsherr, der sich neben seiner Tätigkeit, die ihn offenbar nicht ausgefüllt hat, mit Physik und Chemie beschäftigt hat und mit seinem Bruder gemeinsam geforscht hat. Und der hat als erster entdeckt, wenn man seine Kamera Obscura verwendet und auf der Rückseite eine Zinnplatte anbringt, die mit Asphalt beschichtet ist, dann werden die Teile, die beleuchtet werden, fester als die, die nicht beleuchtet, im Schatten liegen. Und später kann man dann entwickeln, in dem Fall hieß das einfach die weicheren, übergebliebenen Stellen mit einer Mischung aus Leinsamenöl und Petroleum loszulösen. Und was übrig blieb, war sozusagen ein Abbild dieser Aufnahme, die man machen wollte. Und so war er 1826 der Erste, der eine Fotografie anfertigte, die bis heute erhalten ist. Das ist die einzige bis heute erhaltene Fotografie. Damals musste er relativ lang belichten, um genügend Licht auf diese Asphaltschicht zu bringen, damit das dauerhaft hart wurde, nämlich 8 Stunden. Und das ist genau einer der Punkte. Belichtungszeit entscheidet ganz stark darüber, wie schnelle Vorgänge ich aufnehmen kann. Man sieht hier, dass die schnellen Objekte in diesem Bild unscharf aufgelöst werden und die weniger schnell sich bewegenden Objekte, die Personen, schärfer sind. Und das liegt daran, dass die Belichtungszeit zu lange ist für diese sich schnell bewegenden Objekte. Genauso was sieht man auch in der Natur. Man kann versuchen, Vögel beim Fliegen zu fotografieren. Je nachdem, wie schnell man die Belichtungszeit wählen kann, wird man die Flügel in Bewegung erkennen können oder eben nur verschwommen. Auf der linken Seite haben wir eine Belichtungszeit von 1,3 Millisekunden. Das ist offenbar zu langsam für den Flügelschlag des Kolibris. Auf der rechten Seite ist eine Belichtungszeit von 400 Mikrosekunden. Da kann man wirklich den Flügel in der Bewegung auflösen. Und wenn man noch schnellere Objekte auflösen möchte, zum Beispiel ein Projektil im Flug, dann braucht man Belichtungszeiten im Bereich von Nanosekunden. Sie sehen, das sind schon ganz schön viele Nullen hinter dem Komma. 10 hoch minus 9 Sekunden, also 9 Nullen und dann kommt die erste 1 für eine Nanosekunde. In dem Fall sind es 250 Nanosekunden. Dann kann man ein Projektil sozusagen einfrieren. Und das ermöglicht die Tatsache, dass man kurze Verschlusszeiten verwendet. Eine sehr in unserem Bereich immer wieder verwendete Analogie, weil darauf sich eigentlich unsere ganze Idee, wie wir schnelle Vorgänge anschauen können, stützt, ist entstanden durch eine Wette. Und zwar von dem Herrn Leland Stanford, der gewettet hat, dass bei einem galoppierenden Pferd zu irgendeinem Zeitpunkt alle 4 Hufe gleichzeitig in der Luft sein werden. Und man konnte das damals nicht feststellen, weil man es nicht beobachten konnte auf die Schnelle. Und er hat dann einen Mann beauftragt, der für schnelle Fotografien bekannt war. Das war der Herr Muybridge. Der Herr Muybridge war sowas wie auch das Paradebeispiel eines Physikers. Er war ein ziemlicher Kauz. Er hatte sich einmal bei einer Reise, kam ursprünglich aus Europa, in die USA nach San Francisco, wollte dann wieder nach Hause und bei dieser Reise gingen die Pferde der Postkutsche durch und er hatte einen schweren Unfall, bei dem er sich am Kopf verletzte, sah dann einige Zeit doppelt und hat sich offenbar nie ganz erholt, war dann sehr wankelhaft in seinem Gemüt. Aber er war genial und er hatte die Idee, dass man diese Wette mit einer Vorrichtung entscheidet. Und zwar hat er entlang einer Laufstrecke des Pferdes 24 Kameras aufstellen lassen und quer über die Laufstrecke des Pferdes Leinen gezogen. Und diese Leinen waren mit dem Auslösemechanismus der Kameras verbunden, der sehr schnell war. Und jetzt wurden immer, wenn das Pferd die nächste Leine riss, der nächste Schnappschuss aufgenommen. Und mit dieser Technik, mit dieser neu entwickelten Technik, war es ihm möglich, Einzelaufnahmen anzufertigen, die man, wenn man sie zusammenhängt, dann zeigen, wie das Pferd sich bewegt. Und hier ist jetzt eindeutig erkennbar, immer wieder jetzt oder jetzt sieht man, dass alle vier Hufe des Pferdes in der Luft sind. Die Wette war jetzt entschieden, der Herr Leland war zufrieden und der Herr Muybridge hatte so etwas wie die Kinematographie erfunden. In dem Fall war die Belichtungszeit about the 25th part of a second of time, also 0,04 Sekunden. Im Vergleich zu dem, was wir vorher schon gesehen haben, nicht so schnell, aber für die damalige Zeit unglaublich. 1880 war das wirklich sagenhaft.
1880.
Der nächste Schritt in der Fotografie beschäftigt sich damit, dass man irgendwann einmal an die Grenze dessen kommt, wie schnell man eine Öffnung, eben einen Verschluss bedienen kann. Die Verschlusszeit ist mechanisch irgendwo begrenzt. Hier sehen wir schon sehr schnelle Verschlusszeiten bei dieser Art Kamera, die aber trotzdem, also man sieht hier verschiedene Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten, schließt sich dieser Verschluss mehr, aber trotzdem braucht dieser Verschluss eine 1/5000stel Sekunde, um sich völlig zu schließen. Wir hätten hier noch zwei Plätze.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Einfach rübergehen hinten.
Komm ich nie durch.
Sehr gut. So, danke schön.
Ja, gerne. Wenn irgendwelche Fragen sind, würde ich auch bitten, gleich, oder Unklarheiten oder wirklich Anmerkungen, die man gleich loswerden möchte, bin ich jederzeit.
Ja, aber trotzdem warten aufs Mikro, gell?
Ja, gut, dann rede ich jetzt mal weiter. Diese schnellen Verschlusszeiten, die man braucht, um ganz schnelle Vorgänge auflösen zu können, kann man eben zum Beispiel mit kurzen Lichtblitzen erzeugen. Ein kurzer Lichtblitz ermöglicht eine kurze Beleuchtung eines Objekts und dann ist es wieder finster und das ermöglicht sehr, sehr schnelle Aufnahmen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Stroboskopaufnahme, wo eine Bewegung dadurch sichtbar wird, indem man eben ganz, 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 ganz schnell hintereinander ein Licht anstellt und wieder abstellt und dann kommt sowas wie bei diesem Golfspieler heraus, wo man die Bewegung nachvollziehen kann oder man kann einen Basketball aufnehmen, man lässt sozusagen die Kamera die ganze Zeit laufen, den Fotoapparat und immer nur dann, wenn ein Lichtblitz vorhanden ist, sieht man den Ball in der nächsten Phase seiner Bewegung. Und wenn man das dann über eine Sekunde lang aufnimmt, dann sieht man, wie der Ball da durch die Kamera gehüpft ist. Warum ist das interessant? Weil wir, wenn wir der Natur auf die Finger schauen, was die Welt eben im Innersten zusammenhält, merken, dass wir immer tiefer in die Natur eindringen müssen oder dass wir zumindest glauben, dass das hilfreich ist. Das ist auch diskutabel, aber man lernt zumindest einiges. Ob es alles ist, was man lernen kann, ist die große Frage. Dazu muss man aber den natürlichen Vorgängen sozusagen folgen. Nicht nur kleiner werden, sondern auch schneller. Denn je kleiner die Strukturen, die man sich betrachtet, desto schneller laufen auch die Vorgänge ab. Und hier ist es eben schematisch aufgemalt, wenn man also beginnt bei Vorgängen, die so wir noch kennen, dann ist man im Bereich des Flügelschlags einer Fliege, dann wird es immer schneller und schneller, irgendwann ist man im Bereich der schnellsten Rechencomputer und in der sogenannten Femtosekundenbereich, das ist der vorletzte hier, da bewegen sich Teile von Molekülen. Wenn man also wissen will, wie ein Molekül sich faltet oder Moleküle sich spalten oder verbinden, dann muss man so schnell zuschauen können. Und wenn man wirklich den Elektronen zusehen will, dann muss man noch schneller sein. Und man kann es ein bisschen in einer Analogie sehen, wenn man jetzt einen Kristallwürfel hat und mit einer Lupe drauf sieht, dann ist die Schwingung dieses Kristallgitters im Bereich der Schallgeschwindigkeit, also die Atome oder Moleküle in diesem Gitter bewegen sich mit der Schallgeschwindigkeit. Das ist der Grund, warum es eine bestimmte Schallgeschwindigkeit gibt in verschiedenen Körpern. Und wenn man Elektronen beobachten möchte, also die fundamentalsten Bausteine, die im Endeffekt durch ihre Bewegung alles bestimmen, was uns umgibt und auch aus dem wir sind, dann muss man beinahe mit Lichtgeschwindigkeit zuschauen. Und die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist unglaublich schnell. Das heißt, das Licht umrundet die Erde ungefähr 7 Mal pro Sekunde. Wenn man auf dieser Zeitskala beobachten möchte, dann ist man im Bereich der quantenmechanischen Grundphänomene. Dann ist man im Bereich der Atome. Für das Wasserstoffatom zum Beispiel beträgt die Umlaufzeit, wenn ein Elektron in diesem Bohrschen Modell, dieses Planetenmodell, einmal darum herumkreisen würde, 150 Attosekunden. Das ist 150 mal 10 hoch minus 18 Sekunden. Das ist unglaublich kurz. Das Licht, das so schnell ist, legt in dieser Zeit nur 0,3 Nanometer zurück. 0,3 Nanometer ist so kurz, dass es kein Mikroskop der Welt gut auflösen kann, das nicht mit Quanteneffekten arbeitet. Also selbst das Licht legt in dieser kurzen Zeit fast keine Wegstrecke zurück. Und da gibt es diesen schönen plakativen Vergleich, den ich auch in der Ankündigung gemacht habe. Wenn man eine Ahnung bekommen will, was das heißt, diese Kürze, dann muss man sich vorstellen, dass eine Attosekunde so viel kürzer als eine Sekunde ist, ein Herzschlag, wie eben die Dauer des gesamten, die gesamte Dauer des Universums in Sekunden gemessen, vom Urknall bis heute. Und wir können jetzt sozusagen Ereignissen zuschauen, die so schnell sind in diesem Verhältnis. Und das ist das, was ich kurz erläutern möchte, wie das funktioniert. Wir brauchen ein sehr kurzes Blitzlicht. Und jetzt wird es ein bisschen technischer. Wenn es ganz zu technisch wird, heben Sie die Hand, sagen Sie, es reicht. Dann gehen wir zum letzten Teil über. Ich versuche jetzt mal ganz grob zu erklären, was wir machen. Wir brauchen ein kurzes Blitzlicht für diese kurzen Zeiten. Und was hier aufgemalt ist, ist ein typisches Zeitintensitätsdiagramm. Und was man hier sieht, ist ein Lichtpuls. Ein Lichtimpuls. Man sieht Licht, ein Blitzlicht geht los auf der linken Seite. Je röter es wird, desto heller ist es und dann nimmt es wieder ab. Das kann man jetzt mit so einer Kurve umhüllen und das ist dann die übliche Art, wie man definiert, wie lang dieser Lichtimpuls ist. Was aber eigentlich passiert ist, dass nicht dieses Licht als Ganzes erscheint, sondern das Licht in verschiedenen Farben auftritt. Und je nach Farbe hat das Licht eine unterschiedliche Wellenlänge. Und diese Wellenlänge habe ich hier eingemalt. Das ist die Schwingung des elektromagnetischen oder des Lichtfeldes. Das Licht schwingt. Und wir sehen am Schluss nur die Helligkeit, aber eigentlich schwingt das Feld des Lichts um den Nullpunkt herum. Es schwingt immer, wenn es in diesem Fall polarisiertes Licht ist, wie Sie es von der Sonnenbrille kennen, in einer Ebene um die Null herum. Und am Schluss ergibt das, wenn es anfängt zu schwingen und wieder aufhört zu schwingen, eine bestimmte Dauer. Also besser wäre das Bild des Lichts sich so vorzustellen, kleine Scheibchen sozusagen. Es taucht immer wieder auf, diese Feldstärke, und irgendwann verschwindet sie. Und die Kunst ist jetzt, diesen Lichtimpuls kürzer und kürzer und kürzer zu machen, damit wir kurz belichten können. Wie geht das? Man weiß, wenn man sich zum Beispiel die Akustik ansieht, dass ein reiner Ton im Intensitätsraum sozusagen eine Sinuskurve beschreibt. Ein Ton, ein reiner Ton, der nicht verzerrt ist, der nicht mit der anderen harmonischen überlagert ist, ist genau eine schöne Sinusschwingung mit einer bestimmten Frequenz. Es kommt nur eine Frequenz vor. Auf der rechten Seite sehen wir hier die genaue Frequenz, die zu dieser Schwingung passt. Diese Schwingung ist aber unendlich lang ausgebreitet. Die geht links im Unendlichen los und fährt rechts im Unendlichen auf. Das ist der schlechtest mögliche Blitzlicht, das wir uns vorstellen könnten, weil es überhaupt keine Dauer hat, die endlich ist. Das ist unendlich lang. Kommt in Natur so nicht vor, aber es gibt sehr, sehr lang schwingende Vorgänge. Ein Knall, hier zum Beispiel ein Gewehrknall dargestellt, ist ein sehr kurzer Effekt. Und das geht nur dadurch, dass nicht nur eine Schwingung, eine Tonschwingung beiträgt, sondern verschiedene Frequenzen. Und es ist ein sehr breites Spektrum an Frequenzen, die alle gleichzeitig angeregt werden müssen. Und die können dann dazu führen, dass ein Ton nur eine kurze Dauer hat. Also die Botschaft ist, ein kurzer Impuls braucht ein breites Spektrum. Also ein kurzer Ausschlag des Lichtblitzes braucht viele Frequenzen, viele Wellenlängen, die viele Farben, die diesen Impuls ausmachen. Und wenn man sich das etwas genauer ansieht, kann man hier schauen, man hat zuerst eine Frequenz und dann hat man eine zweite Frequenz und summiert die. Und unten ist immer die Summe aufgetragen, was steht, wenn man diese beiden Lichtwellen überlagert. Und wenn man hier eine dritte mit einer wieder anderen Frequenz überlagert, verformt sich unten die Gesamtwelle immer weiter und man sieht, dass sie auf den Flügeln nun flacher wird und so etwas wie ein Impuls entsteht, der aufhört und beginnt. Und je mehr Frequenzen man hier in der richtigen Art und Weise einfügt, desto kürzer kann man den Teil dieser Lichtwelle machen, der gesamten, der überhaupt über die Null hinausgeht. Und diesen Trick müssen wir anwenden. Man nennt das die sogenannte Modenkopplung, weil man diese verschiedenen Farben, diese verschiedenen Frequenzen genau in der richtigen Art und Weise miteinander kombinieren muss. Die müssen auf eine richtige Stelle übereinander geschoben werden. Und dann muss man schauen, dass diese an der richtigen Stelle übereinander geschobenen Wellen bei der Bewegung nicht wieder auseinanderlaufen, sonst wird dieser Impuls wieder länger. Das ist die sogenannte Dispersionskontrolle. Und diese Dinge kann man sehr gut mit Lasern machen. Man sieht, dass diese Welle hier aus sehr vielen Farben besteht, die hier so rechts, wenn man da schaut, aus diesem Prisma, wo das Licht gebrochen wird, wie wenn man einen Lichtstrahl im Wasser ansieht, das wird auch gebrochen, so genauso ist es in diesem Glasprisma, spalten sich die Farben auf und sie laufen auseinander. Das muss man verhindern, wenn man diesen kurzen Lichtimpuls verwenden möchte. Hier ist das noch einmal genauer dargestellt, ist aber für unsere weitere Betrachtung nicht so entscheidend. Was wir verwenden, ist immer ein sogenannter Laser. Und der Laser hat die Eigenschaft, dass er solche Lichtimpulse herstellen kann, weil er viele Frequenzen, das Licht vieler Farben gleichzeitig kombiniert. Im Laser gibt es immer einen Verstärkungskörper, irgendwas, was uns das Licht erzeugt, und das muss mit Energie versorgt werden. Es wird gepumpt mit einem anderen Licht, zum Beispiel mit einer Blitzlichtlampe. Und dann hat man zwei Spiegel, rechts und links von diesem Verstärkermedium, und man erzeugt Licht, das zwischen diesen Spiegeln reflektiert wird, und in der Mitte sitzt das Verstärkungsmedium, und jedes Mal, wenn der Lichtstrahl durchgeht, wird er stärker und stärker. Und wenn man jetzt einen dieser Spiegel ein wenig durchlässig macht, dann koppelt hier immer wieder Licht aus, wenn es dort reflektiert wird, und das ist dann immer wieder, wenn das Licht zurückkommt, ein kurzer Lichtimpuls. Und um eben diesen Impuls kurz zu bekommen, braucht man die sogenannte Modenkopplung, wie wir gesehen haben, und die Dispersionskontrolle. Und am Schluss entsteht hoffentlich ein sehr, sehr kurzer Lichtimpuls. Man sieht hier schematisch dargestellt, dass die Frequenzen, also die Lichtfarben, die man zu diesem Impuls vereint, wenn man sie immer vielfältiger wählt und richtig übereinander legt, zu immer kleineren, hier sind zwei aufgemalt, Pulsen führen, immer kürzeren Pulsen. Und am Schluss erreicht man eben die kürzestmögliche Pulsdauer mit dieser Anzahl von Farben, die man zur Verfügung hat. In unseren Lasern, die wir verwenden, reicht das noch nicht ganz. Wir haben dann sehr kurze Pulse. Wenn es jemanden interessiert, kann man dann später nachfragen. Es gibt eine gewisse Grenze, wie kurz diese Pulse werden können. Die haben was mit der fundamentalen Wellenlänge dieser Laserpulse zu tun. Und um sie noch kürzer zu bekommen, muss man noch mehr Farben dort hineinbringen. Da gibt es diverse Tricks. Man sieht schon, das Licht, wenn man auf diese Spiegel schaut, ist schon sehr weiß. Und weißes Licht ist ein Licht, das aus allen möglichen Farbkombinationen besteht. Und eben nicht nur eine Farbe hat, wie der typische Laserpointer, der rot ist oder grün ist. Auch hier in diesem Spektrum sieht man, dass alle möglichen Farben kombiniert werden. Und hier ist ein Bild, wie diese verschiedenen Farben aufgespaltet aussehen. Also man hat sehr viele blaue und grüntöne und dann eben auch rottöne. Und man sieht dann ab einer gewissen Wellenlänge im Infraroten nicht mehr sehr gut. Also das würde noch nach rechts deutlich weitergehen, diese Farbskala. Hier sieht man einfach Lichtpulse, sehr, sehr kurze Lichtpulse, die alle sehr kurz sind. Und so schaut dann dieses erzeugte, dieser Lichtimpuls aus. Der schwingt, also das Feld schwingt dreimal in diesem Lichtimpuls. Das ist so ungefähr das Kürzeste, was man machen kann. Und dann ist es auch wieder vorbei. Das ist also ein sehr, sehr kurzes Blitzlicht. Und dieses Blitzlicht ist in der Ordnung von Femtosekunden. Femtosekunden ist 1000-mal zu lang, um Elektronen anzuschauen. Und das war bis vor langer Zeit eigentlich die beste, die kürzeste Dauer, die man überhaupt erzeugen konnte. Dazu sind schon solche Lasersysteme notwendig. Das ist der Femtopower, den kann man kaufen mittlerweile. Kostet so viel wie einige schöne Autos. Und mittlerweile wahrscheinlich noch mehr.
Wo wird das angewendet? Wo ist das halt wichtig?
Die Femtosekundenpulse zum Beispiel gibt es mittlerweile auch in etwas kleiner, mit Oszillatoren, mit weniger Leistung, werden zum Beispiel sehr gerne in der Medizin verwendet, für die Augenchirurgie. Weil die Nebenschäden umso geringer sind, je kürzer die Pulse werden. Das heißt, man kann dann sehr exakt schneiden, ohne anderes Gewebe zu verletzen. Das ist also bei dieser Technik schon interessant. Die Attosekundenpulse, zu denen ich noch kurz kommen würde, die sind noch nicht einsetzbar, weil sie noch viel zu kompliziert in der Erzeugung sind, leider. Das ist noch mehr richtig Forschung an der an der vordersten Front.
Aber weiß man, wo man da, warum man da weitermacht? Was könnte man da machen?
Man kann dann zum Beispiel eben Elektronen beobachten und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, ich hätte zum Schluss kurz erwähnt. Man kann zum Beispiel in elektrischen Schaltkreisen, die funktionieren so, dass man unendlich viele Elektronen durch eine Spannung gleichzeitig auf die eine Seite schiebt und wieder auf die andere Seite schiebt. Weil man mit einem einzigen Elektron nicht umgehen kann. Es ist eben nicht greifbar. Mit dieser Technik könnte man dann vielleicht einzelne, oder man hat schon gezeigt im Grunde, dass man einzelne Elektronen verschieben kann. Und wenn das präzise genug funktioniert, hat man natürlich ein wesentlich effizienteres System, wenn ich denselben Effekt habe, nur mit einem Elektron. Das kostet mich viel weniger Energie, als wenn ich immer da Milliarden von Elektronen gleichzeitig irgendwo hinschaufeln muss. Auch für das Verständnis der Vorgänge in organischer Materie ist es sehr wichtig. Also eben Proteine zum Beispiel, die sich falten. Man weiß bis heute nur ungefähr, welche Faltungen es gibt und man kann sie ein bisschen mit so Randbedingungen festlegen. Aber warum jetzt genau das eine Protein diese Endstellung einnimmt, ein anderes eine andere und in bestimmter Umgebung wieder eine andere, das hängt von der Elektronenverteilung in diesem Protein ab. Und diese Elektronenverteilung muss man eben beobachten können, dynamisch in Echtzeit, wenn dieses Molekül sich gerade faltet, damit man versteht, warum es sich so faltet. Das ist auch eine der Anwendungen. Aber wir sind leider noch nicht dort, sondern wir müssen uns jetzt noch die nichtlineare Optik ein wenig zunutze machen, um von diesen Femtosekunden nochmal viel kürzer zu werden. Und das passiert, indem wir ganz einfache Moleküle nehmen, die einfachsten, die wir kennen. Der Physiker ist immer einfach, was er gut rechnen kann, das sind Edelgase. Die haben geschlossene Schalen, da passiert nicht viel, die sind fad. Aber für einen Physiker sind sie interessant, weil der kann verstehen, was los ist. Und wir nehmen also Helium oder Neon oder sonstige Edelgase und wir schießen jetzt mit diesen kurzen Laserimpulsen drauf. Und jetzt wird eben dieses Feld wichtig. Es ist nicht nur die Gesamtdauer im Impuls, sondern wirklich, wie dieses Feld schwingt. Und was ich hier skizziert habe, ist, man hat einen Atomkern mit einer grünen Elektronenhülle und jetzt kommt dieses Laserfeld. Und dieses Laserfeld sieht, oder dieser Atomkern und die Elektronenhülle sieht unterschiedliche Laserfelder, während dieser Puls da durchbraust. Je nachdem, an welcher Stelle gerade die relative Überlapp ist. Und wenn das Feld sozusagen in der einen, also auf der rechten Seite hier nach unten zeigt, weil die Elektronen negativ geladen sind, werden die von dem Atomkern weggedrückt. Und weil die Elektronen viel, viel schneller sind als der schwere Kern, bleibt der sozusagen stehen und die Elektronen können diesem schnellen Feld folgen, weil sie mit dieser Geschwindigkeit sich bewegen können. Und das kann man sich zunutze machen, indem man jetzt so einen Laserimpuls durch so eine Gaswolke hindurchschießt und immer wieder Elektronen verschiebt und an geeigneter Stelle werden diese Elektronen dann nicht nur weggeschoben und kommen wieder zurück, sondern sie sehen dann dieses große Maximum des Feldes. Das müssen Sie sich vorstellen, eine Riesenkraft, die jetzt auf die Elektronen wirkt. Und diese Kraft reißt die Elektronen jetzt mit sich und führt sie entlang dieser Kurve wieder zum ursprünglichen Atomkern zurück. Aber mit viel, viel höherer Energie, als sie am Anfang hatten. Die waren anfangs in Ruhe und haben jetzt durch das Feld unglaublich viel Schwung bekommen. Und dann wird dieser Schwung umgesetzt in einen Lichtblitz. Und dieses Ereignis passiert in einer ganz, ganz kurzen Zeitspanne. Wir haben gesagt, dieser ganze Impuls, Sie sehen ihn von vorn bis hinten, ist 3-4 Femtosekunden. Diese Freisetzung, wo der Blitz ist, das ist ein Bruchteil davon. Da sind wir jetzt im Bereich von 150 oder noch weniger Attosekunden. Nur während dieser kurzen Zeit können die Elektronen wieder auf den Atomkern treffen und diesen Lichtblitz erzeugen. Gleichzeitig hat er auch noch eine kürzere Wellenlänge. Warum das so ist, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, das ist so. Aber er wird zu einer kurzen Zeit freigesetzt. Und damit hat man ein Röntgenblitzlicht. Und genau das verwenden wir für unsere Forschung. Dieses Röntgenblitzlicht kann man jetzt relativ zu diesem anderen Impuls verschieben. Und dann kann man mit dem Röntgenblitzlicht irgendwas beleuchten und mit dem anderen Impuls zum Beispiel was messen. Das ist hier skizziert. Und etwas genauer, das lasse ich jetzt hier weg. Ich glaube, das ist zu viel des Guten. Man kann zeigen, dass man, wenn man jetzt diese Elektronen mit dem Röntgenblitz, den haben wir jetzt, ja, den schießen wir jetzt, diesen kurzen Röntgenblitz, auf das, was wir wirklich ansehen wollen, auf was Interessantes, und dann werden dort wieder Elektronen freigemacht in diesem interessanten Protein und je nachdem an welcher Stelle sie gerade mit welcher Energie festgehalten werden, und wird der Röntgenblitz sie unterschiedlich schnell machen können. Wenn sie sehr festgehalten werden, ist die Endenergie, die diese Elektronen kriegen, kleiner durch die Anregung durch den Röntgenpuls, als wenn sie am Anfang schon sehr lose nur gebunden sind. Und diese Eigenschaft macht man sich zunutze. Hier haben wir schematisch eben zwei verschiedene Bindungszustände. Einer ist festgebunden, der obere ist weniger festgebunden. Das heißt, die Elektronen aus dem oberen kriegen dann mehr Energie. Und das kann ich unterscheiden. Jetzt sehe ich also zwei verschiedene Energien für diese Elektronen. Und wenn die gleichzeitig erzeugt würden und das Protein zur gleichen Zeit verließen, dann würden sie, wenn sie freigesetzt werden, auch sonst alles, was um sie herum passiert, in der gleichen Zeit wahrnehmen. Wenn es aber einen Zeitunterschied gibt, dann würden sie zum Beispiel, wenn sie jetzt wieder in so einem kurzen Impuls geraten, der sie verschiebt, entsprechend der aktuellen Situation dieses Pulses verschoben. Und wenn da ein Unterschied in der Zeit ist, wo diese Elektronen herauskommen, dann sieht man das auch am Schluss im Experiment. Und das sind hier diese beiden Linien, die man hier sieht. Diese Wellenlinie ist genau der Impuls, der Laserimpuls. Der schiebt die Elektronen mal rauf und runter, je nachdem zu welcher Zeit er sie gerade sieht. Die sind ja im Verhältnis zu diesem Puls viel, viel, viel kürzer, weil dieser Röntgenpuls so kurz ist. Und wenn die Linien jetzt genau untereinander lägen, würde das heißen, diese beiden Energiezustände von den Elektronen, die wir anschauen, würden exakt gleichzeitig auftauchen. Aber das ist nicht der Fall. Man sieht hier einen kleinen Versatz. Und dieser Versatz wurde 2010 gemessen, zum Beispiel im Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching von einem Kollegen von mir, war 20 Attosekunden. Und das war etwas, was man auch nicht verstehen konnte. Es war mehr, als man mit Rechnungen erklären konnte. Und hat jetzt seit der Zeit für also fast schon 10-jährige Diskussionen gesorgt. Immer noch weiß man es nicht genau. Es gibt neue Überlegungen, warum das so ist. Und das führt dazu, dass man wieder besser verstehen kann, wie man diese Elektronen denn dann kontrollieren kann. Also diese Richtung ist sozusagen, oder das ist der Grund, warum diese ganz, ganz schnellen Zeitvorgänge wichtig sind. Eine Sache hätte ich noch, das ist sozusagen das Gegenbeispiel von diesen Lasern, die wir jetzt gesehen haben. Das sind Laser, die in einem Labor stehen. Laser, die in einem Labor stehen, haben den großen Vorteil, sie sind kleiner. Das sind schon große Systeme, wir haben gesehen, was die kosten, aber die richtig großen Röntgenlaser sind kilometerlang. Dieser hier in Stanford ist 3 Kilometer lang, plus, also nur bis dorthin, wo man hier auf dem Bild sieht, und dann geht es noch hunderte Meter weiter durch verschiedene Röhren und dann wird erst die richtige Röntgenstrahlung erzeugt. Diese 3 Kilometer sind eigentlich nur als Vorbereitung gedacht. Damit kann man die höchsten bekannten, das sind sehr teuer, also die kosten dann sowas wie 1000 Mercedes, aber man kann die weltweit höchsten Intensitäten erzeugen, also Röntgenpulse, die viel stärker sind noch. Man kann sehr kurze Pulsdauern wieder erzeugen, ähnlich im Attosekundenbereich. Aber diese Impulse, die man da erzeugt, sind nicht schön. Die sind nicht so, wie wir das jetzt immer gesehen haben. Die gehen schön los und hören wieder auf und darunter ist alles flach und glatt, sondern die sind wirr. Das sind lauter Zacken. Teilweise gibt es Löcherimpuls, teilweise ist ein Puls, der ganz wenig Intensität hat. Dann kommt wieder ein ganz starker, der nur einen riesigen Zacken hat. Und das ist natürlich schlecht, wenn man jetzt ein Experiment machen will, das darauf beruht, dass ich eigentlich weiß, wann mein Laser da ist und wann nicht, wenn der selbst so verzackt ist. Und deswegen muss man sich da neue Messmethoden einfallen lassen, um überhaupt diese Röntgenpulse, die dort erzeugt werden, messen zu können. Und da verwendet man eine ähnliche Methode, wie ich sie jetzt gezeigt habe. Allerdings etwas angepasst an diese großen Geräte. Stanford hatte ja die Chance, dort fast 2 Jahre zu sein. Was ich interessant finde, ist, erstens schaut es aus wie ein Märchenschloss. Zweitens haben die noch im Wappen den deutschen Spruch von Ulrich von Hutten bis heute, wo die Luft der Freiheit weht. Weil sie sagen, das wurde damals als wichtig und richtig bei der Gründung empfunden. Und sie wollen, das war auch eine große Diskussion, ob man das übersetzen soll. Und dann hat man sich entschieden, nein, wir lassen es, weil es war halt damals so. Und der Inhalt ist ja gleich geblieben und richtig. Und hier unten sieht man noch eben die 125 Jahre Schmuck. Das ist da dieses große, auf der linken Seite sieht man es vor dem Universitätshauptgebäude, ist so ein Rondeau. Da ist immer ein Blumenmeer mit dem Stanford-Logo und 250 Jahre vorher war es eben diese Zahl. Das war früher eigentlich bekannt als Teilchenbeschleuniger. Man hat also Elektronen und schwere Teilchen beschleunigt, aufeinander geschossen und dann etwas gelernt über deren Eigenschaften, nicht mit Licht, sondern eben mit Teilchen. Und das ist die Überbleibsel, sind noch diese riesigen Gebäude, die ausschauen wie Flugzeughangar. Heutzutage ist das alles viel sauberer, aber es gibt immer noch ewig lange Tunnel. Und da sind dann aufgereiht, eben zum Beispiel diese rechts sieht man so kleine Magneten, ganz auf Mikrometer genau eingestellt, über hunderte Meter. Und da fliegen dann die Elektronen durch und erzeugen dieses Röntgenlicht. Und in so Kontrollräumen links sitzt man und versucht dann die Messungen zu verstehen. Und ein Experiment schaut so durcheinander aus, wie man es auf der rechten Seite sieht. Alles in Kammern, alles im Vakuum, weil sonst die Röntgenpulse zum großen Teil gleich wieder absorbiert würden und man nichts messen könnte. Ich zeige Ihnen das jetzt nicht mehr im Detail. Aber das war die letzte Messung, die wir gemacht haben. Und wir haben da einen Trick angewendet. Wir haben das Feld, das wir vorher gesehen haben, nicht linear polarisiert, sondern im Kreis. Das beschreibt also so eine Kreisbewegung, wenn es sich vorwärts bewegt, wie eine Spirale, die nach vorgerichtet ist. Und das führt dazu, dass die Elektronen, wenn sie jetzt dieses Feld sehen, nicht nur nach rechts und links geschoben werden, sondern in alle Richtungen. Und wenn man jetzt rundherum Detektoren baut, dann kann man sozusagen einfach nur dort, wo man die Elektronen mit bestimmter Energie misst, das ist wie ein Zeiger einer Uhr, der sagt einem, jetzt war gerade den Zeitpunkt der Entstehung der Ankunft dieses Pulses war zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, und dann kann man einfach darüber, wie eng gewendelt diese Spirale ist, festlegen, wie gut meine Zeitauflösung sein soll. Das ist im Prinzip fast so wie eine Uhr. Man kann es ziemlich direkt ablesen, indem man einfach die Elektronenenergien anschaut, die in diesen verschiedenen Detektoren gemessen werden, die da rundherum angeordnet sind. Und wenn nichts passiert, man hat hier nur einen Röntgenlaser, der schießt da drauf, dann kommen da Elektronen raus und in jedem Detektor rundherum sieht man überall dieselbe Elektronenenergie. Das schaut dann aus wie so ein Kreis. Und wenn man jetzt einen zirkular polarisierten Laser da überlagert, dann hängt es davon ab, wann und wie kurz dieser Röntgenpuls die Elektronen erzeugt, und die werden dann dementsprechend in eine bestimmte Richtung verschoben. Man sieht dann so einen verschobenen Kreis. Und zu einem anderen Zeitpunkt wird der Kreis in eine andere Richtung verschoben. Also dieses einfache System haben wir dort ausprobiert mit diesem Detektor, ist jetzt skizziert. Und was dann rauskommt, ist sowas, so ein Bild. Das sind diese Detektoren, die messen, wann die Elektronen mit welcher Energie ankommen. Das wabert hier so herum. Und wenn man das dann richtig macht, kann man zum Beispiel herausfinden, dass man da zwei Blitze hat, die unterschiedliche Entfernung voneinander haben. Die Blitze sind so Attosekunden lang und die Entfernung ist so hunderte Attosekunden bis ein paar Femtosekunden. Und dann kann man damit, wenn man das weiß, jetzt Messungen machen, wie wir sie vorher besprochen hatten, dass man den einen Blitz nimmt, um was auszulösen, und den zweiten Blitz nimmt, um nachzuschauen, was bis jetzt passiert ist. Das ist so die Idee hinter diesen Messungen. Und das archetypische Beispiel, das man mit Photonen und Elektronen verbindet, ist der photoelektrische Effekt, den schon Einstein beschrieben hat. Und diesen photoelektrischen Effekt hat man zum Beispiel jetzt, das ist das Letzte, was ich zeige, im Helium vermessen. Das hat man, nimmt wieder ein Edelgas, damit wir damit umgehen können. Und dann kann man hier einen Röntgenpuls durchschicken durch diese Heliumatome. Und dann passieren da verschiedene Vorgänge und man bekommt wieder zwei Elektronenzustände, die unterschiedlich schnell sind. Die sozusagen, wenn man hier nochmal schaut, vom Anfang bis zur Ziellinie, die hier aufgemalt ist, unterschiedlich schnell laufen. Weil sie unterschiedliche Felder sind, wenn sie aus ihren Schalen herauskommen. Und dann hat man hier diese Attosekundenstoppuhr und dann kann man in dem Fall messen, dass die Zeitdifferenz, wenn diese zwei energetischen Zustände gemessen werden, nicht ganz 6 Attosekunden beträgt. Und die Messung ist die genaueste bis jetzt gemachte Messung, weil man also auf die erste Nachkommastelle, also unter dem Attosekundenbereich, das ist dann der Septosekundenbereich, messen konnte, wie groß dieser Zeitversatz ist. Das ist natürlich sehr akademisch, denkt man, aber es ist nicht ganz so, weil man das Helium eben rechnen kann. Das heißt, man kann es wirklich mit unseren Theorien vergleichen und sagen, die Theorie versteht die Natur oder die Natur ist vielfältiger. Und auch in diesem Fall war es lange so, dass man die Natur nicht verstanden hat, aber aufgrund des Experiments konnte man sich das sozusagen dran rechnen. Und jetzt gibt es eine Theorie, die das wirklich beschreibt und die auch genau diese Zeit voraussagt. Also das ist schon ein kleiner Erfolg. Und das kann man jetzt also sagen, man hat den photoelektrischen Effekt gemessen, der dauert 5,9 Attosekunden. Allerdings, und das ist eben nicht allgemein, sondern im Helium unter Einfluss eines starken Lichtfeldes, das mit der Frequenz des sichtbaren Lichts oszilliert, hängt eben von der Frequenz ab. Dieser Zeitversatz ist abhängig von der Photonenenergie und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will ist, das ist keine absolute Messung natürlich. Das ist nur unter diesen speziellen Messbedingungen richtig. Aber immerhin verstehen wir diese Messbedingungen und daraus können wir dann was lernen. Und dasselbe kann man jetzt nicht nur in Gasen machen, man kann es in Festkörpern machen, an Oberflächen, in Flüssigkeiten, die kann man auch ins Vakuum geben. Alles das ist möglich. Und was das Wichtigste ist, als Physiker an sich, glaube ich, ist, jetzt hat man diese Möglichkeiten und jetzt muss man versuchen, sie zu nutzen. Und dazu ist es sehr wichtig, dass man hartnäckig bleibt. Und die Folie finde ich, oder dieses Bild finde ich sehr schön. Das habe ich von meinem Doktorvater oft gesehen und der hat vom Theodor Hensch, der 2005 den Nobelpreis bekommen hat, für seine Frequenzkämme. Es ist wichtig, hartnäckig und zielorientiert zu sein. Aber das Wichtigste beim Forschen ist die Neugier. Weil sonst kann es leicht sein, dass man in den Barrieren, die direkt vor sich sich aufbauen, stecken bleibt. Und mit dem möchte ich eigentlich schließen. Und wenn es Ihnen jetzt hoffentlich nicht so geht wie diesem Herrn hier, der also völlig verwirrt ist, dann ist es gut. Wenn es Ihnen schon so geht, liegt es an mir. Frei nach meinem Bruder. Ich verstehe meine Gedanken, ich kann sie Ihnen nur nicht sagen. Und ein bisschen Lesefutter habe ich noch hier auf der letzten Folie. Wenn es wen interessiert, kann er sich da vertiefen. Danke für mich.
Ja, danke. Hier vorne. Danke.
Wie schafft man es, die Überlagerung so zu hinbekommen, dass die Überlagerung einen Blitz erzeugt? Das heißt also, wie verändere ich die Wellenlänge?
Ja.
Ist das mit dem Spiegel, mit diesen beiden parallelen Spiegeln? Weil die Lichtfrequenz kann man ja nicht verändern, oder?
Sehr gute, perfekte Frage. Die Lichtfrequenz kann man eigentlich nicht verändern. Man erzeugt in diesem Laser immer viele Lichtfrequenzen. Oder zumindest in den Lasermaterialien, die man gerne verwendet, um so kurze Pulse zu kriegen. Es gibt Laser, die nur bei bestimmter Frequenz arbeiten, die haben dann eine Farbe. Diese Laser hier, die wir hier verwenden, sind sogenannte Festkörperlaser. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Energieübergängen in diesem Festkörper. Also Licht ist ja, entsteht ja immer so, dass man in dem Festkörper irgendeine Anregung macht und die wird dann durch das Licht abgeregt, so wie man halt schwitzt sozusagen, na, und das erzeugt dann eine bestimmte Wellenlänge. Und wenn verschiedene Energieübergänge vorhanden sind, weil diese der Kristall in verschiedenen Arten schwingt zum Beispiel, dann gibt es eine Vielzahl von Frequenzen des Lichts und die gleichzeitig werden dann erzeugt. Die sind aber noch nicht automatisch richtig überlagert. Und das, da gibt es verschiedene Tricks. Man kann das zum Beispiel aktiv schalten. Man kann zum Beispiel sagen, ich lasse immer nur Licht zu einem bestimmten Zeitpunkt durch und erzeugt so kurze Pulse. Das wird aber nicht unendlich gut gehen. Die beste Methode ist, das Licht das selbst entscheiden zu lassen. Das ist etwas schwieriger zu erklären. Dann nimmt man einen Effekt, der nicht linear, auf der Nichtlinearität der Intensität, auf den nichtlinearen Effekten beruht. Das heißt, es gibt so Effekte, die sind linear, das heißt, man nimmt doppelt so viel Licht und der Effekt ist doppelt so groß. Dann gibt es Effekte, die sind nicht linear, dann nimmt man doppelt so viel Licht und der Effekt ist viermal so groß. Und einer dieser Effekte ist zum Beispiel, man kann Materialien, mit je mehr Intensität man darauf schießt, Lichtintensität, durchsichtiger machen. Und wenn also jetzt diese Überlagerung zufällig so ist, dass sie richtig ist, ist die Gesamtintensität höher und dann ist das Material besonders durchlässig. Das heißt, dieser Zustand wird gut transmittiert und wenn der Zustand anders ist, nicht so gut, dann bleibt viel hängen an diesem Material. Und dann benutzt man diesen Effekt, um eben diese Überlagerung herzustellen.
Also nicht mit dem Abstand der Spiegel, weil das wäre zu grob von der Wellenlänge. Passt das?
Der Abstand der Spiegel bestimmt hauptsächlich die Frequenz des Umlaufs, also die Repetitionsrate. Wie oft kommt ein Puls? Also ein Puls kommt immer, wenn das Licht einmal an dem Auskoppelspiegel ist, dann läuft es auf den anderen zurück, kommt wieder hierher. Also die doppelte Distanz dieser Kavität ergibt die Umlaufzeit und das ist die Häufigkeit der Lichtimpulse. Ja.
Danke. Bitte, Hände hoch, da hinten. Ja.
Bitte, ist das Hauptanwendungsgebiet Ihrer Forschungen und deren Ergebnisse die Medizintechnik, vielleicht auch die Vermessungstechnik?
Ich muss zugeben, dass die Attosekundenforschung bis jetzt noch keine großen praktischen Anwendungen hat. Im Gegensatz zur Femtosekundentechnik ist das so. Die ist auch noch sehr fragil, aber selbstverständlich ist eine Idee, auch in die Medizin zu gehen, genau mit den vorher beschriebenen Möglichkeiten, dass man eben direkt eingreifen könnte in verschiedene Vorgänge. Eine weitere Sache ist, dass man, also wir haben über die Proteinfaltung gesprochen, man kann auch mit diesen Vorgängen zum Beispiel zusehen, wie Röntgenlicht und das ist oder auch UV-Licht sich auswirkt auf die Entstehung von genetischen Veränderungen, was ja für Krebsentstehung ganz wesentlich ist. Und hier gibt es auch viele unverstandene Punkte. Ich möchte hier aber nicht den Eindruck erwecken, das ist der heilige Gral und das wird, also damit wird man eines Tages die Krebsfrage lösen können. Aber es könnte uns Hinweise geben, manche Mechanismen der Krebsentstehung zu verstehen. Und die könnte man dann wieder nutzen, um vielleicht bei Behandlungsmethoden darauf einzugehen, um möglichst wenig invasiv zum Beispiel behandeln zu können. Oder bei Diagnosemethoden möglichst wenig invasiv Früherkennung machen zu können. Das ist einer der wesentlichen Aspekte, der möglich ist. Da sind wir aber noch ein gutes Stück davon entfernt.
Eine Frage noch einmal kurz zu der Häufigkeit der Pulse. Wie man die erzeugen kann und eben wie häufig. Was ist da ungefähr die Größenordnung? Weil wenn man eben zum Beispiel dann analog jetzt zu dem Pferd, wo man sehen wollte, ob alle Füße in der Luft sind, es ist, weiß nicht, ob es jetzt angesprochen worden ist, aber die Elektronenprozesse bei irgendwelchen organischen chemischen Reaktionen zum Beispiel, wenn die auftreten, da muss man ja auch eine sehr hohe Frequenz an diesen Pulsen haben, nicht nur eine kurze Pulsdauer, sondern auch viele Pulse in sehr kurzer Zeit, damit man das sehen kann. Sind diese Größenordnungen halbwegs kompatibel? Also kann man auch so viele Pulse erzeugen, dass man das sehen könnte?
In direkter Folge würde ich jetzt sagen, für die ganz schnellen Prozesse nicht. Aber was man macht ist, man führt ein Experiment sozusagen kontrolliert durch. Das heißt, man hat einen Puls, der kommt jetzt nicht so schnell, dass er sozusagen abrastern kann, was passiert. Aber man hat eine Referenz zu diesem Puls, die sehr genau ist. Und wenn ich jetzt meinen einen Puls in Bezug auf diese Referenz um ganz kleine, eben in dieser Distanz, die ich brauche, um den Prozess als Ganzen aufzulösen, verschieben kann, dann kann ich Schritt für Schritt für Schritt sozusagen einzelne Schnappschüsse dieses Vorgangs schießen. Aber es geht natürlich, oder geht bis jetzt nicht damit, dass ich einfach so schnell die Pulse hintereinander schieße, dass ich das auf einmal könnte. Das ist nicht möglich. Die Anzahl der Pulse bei den schnellsten Lasern sind so im 100 Megahertz Bereich, das heißt also, das sind 100 Millionen Pulse pro Sekunde. Bei den großen Maschinen, also bei diesen langen, riesigen Maschinen, die höchsten Intensitäten haben, versucht man jetzt in den Kilohertz Bereich zu kommen, also 1000 Pulse pro Sekunde, vielleicht 10.000, ist man noch weit weg. Ja. Ach, da geht es aber dann schon wieder an die Technik, weil solche Experimente auch immer sehr viele Daten erzeugen. Da gibt es Überschneidungen mit den neuen Entwicklungen der Datenauswertung und der numerischen Mathematik, weil es schon pro Sekunde so viele Daten sind, solche Mengen, dass man mit den teuersten, modernsten Computern diese Daten gar nicht aufnehmen, speichern und irgendwie verschieben kann. Am CERN zum Beispiel ist es so, dass man so viele Daten aufnimmt, dass man in der Messung selbst entscheiden muss, welche 90% man wegschmeißt, weil man nicht alles aufheben kann. Und solche ähnlichen Dimensionen erreichen wir eben bei diesen Messungen dann auch. Das heißt, da braucht man intelligente Algorithmen, die anhand von einzelnen schnell auswertbaren Details sagen, die Daten waren gut, die waren schlecht, die kann man vergessen. Was natürlich auch wieder eine Fehlerquelle sein kann, weil vielleicht weiß man nicht, was gut oder schlecht ist. Es ist immer eine Theorie, die dahinter steckt. Das muss man ständig hinterfragen.
Da hinten?
Danke für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage. Gibt es da auch einen Zusammenhang zur Quantencomputing? Gibt es da Möglichkeiten, das auch für Quantencomputing anzuwenden?
Ein guter Quantencomputer wäre für die Datenauswertung großartig. Ansonsten gibt es die Anbindung noch nicht. Es gibt Überlegungen bei so Feldern, die sich überschneiden. Quantencomputing hängt ja sehr stark davon ab, dass man gewisse Quanteneffekte wie Verschränkung gut nutzt. Und andere sehr interessante, grundlegende Fragen der Quantenphysik, die auch noch nicht restlos verstanden sind, hängen auch damit zusammen, wie diese Verschränkung zum Beispiel funktioniert. Ne? Dass man ein besseres Modell findet als jetzt, wo man eigentlich bis jetzt nicht mehr sagen kann, als dass die Rechnungen stimmen, aber nicht, warum sie stimmen. Und da könnte es Überschneidungen geben mit so schnellen Experimenten. Aber wirklich diese beiden Gebiete zusammenzuführen, hat man bis jetzt noch nicht geschafft. Ich glaube, es ist auch noch zu früh, weil beide noch so im Experimentierstadium sind und man damit noch keinen Gewinn hätte, wenn es jetzt wirklich um die technische Machbarkeit geht. Aber ich denke, dass das in Zukunft ganz sicher versucht werden wird und ein guter Weg ist.
Wenn Sie von den Elektronen gesprochen haben, haben Sie immer als Teilchen betrachtet.
Ja, das stimmt.
Und nie als Welle. Wie kann man das verstehen, oder?
Ich nicht. Das ist mein einfaches Bild als Experimentalphysiker und dieses Bild funktioniert in dem Zusammenhang, an dem wir uns jetzt befinden. Das ist vollkommen richtig. Wir haben natürlich auch Welleneigenschaften der Elektronen und auch in unserem Fall ist das schon wichtig. Wenn ich korrekt gewesen wäre, hätte ich von Elektronenpaketen sprechen müssen. Also von möglichen Aufenthaltsorten dieser Elektronen. Das ist vollkommen richtig. Zum Beispiel ist der erste Schritt, wenn man das, wie man vorher gesagt hat, man hat diese Elektronenwolke und man schiebt sie weg und dann wird sie in dem Feld beschleunigt. Der erste Schritt passiert durch sogenannte Tunnelionisation. Das heißt, man hat eigentlich, man kann sich das vorstellen, das Elektron ist gefangen in dem Atom, solange niemand da ist. Das ist wie ein Topf und das Elektron sitzt da unten irgendwo drin und der Topf hört irgendwo auf und hat dann so eine Kante und da ist die Ebene sozusagen. Das Elektron müsste da drüber. Die Tunnelionisation funktioniert jetzt so, dass man das Elektron nicht darüber hebt, wenn man nicht genügend Energie hätte, aber man verbiegt diesen Topf so stark, dass das Elektron auf der einen Seite jetzt während der Zeit, wo der verbogen ist, raus kann und dann schiebt sich das Feld, wenn das Feld weg ist, schiebt sich der Topf wieder gerade und das Elektron ist aber schon draußen. Das ist ein reiner Quanteneffekt, das ist eine Welle, die eine Wahrscheinlichkeit hat, da hinauszukommen und mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist sie dann eben draußen. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit gibt es dann Elektronen, die vom Feld beschleunigt werden können. Also wir verwenden auch dieses Wellenbild in unseren Überlegungen. Ich habe es nicht akkurat genug ausgedrückt in meinem Vortrag. Sie haben vollkommen recht.
Okay, danke. Eine Frage noch. Gibt es einen Download von Ihrem PowerPoint-Vortrag?
Kann ich gerne da lassen. Ja, sehr gerne.
Okay, danke.
Nur Mut.
Dann stelle ich mal eine Frage zwischendurch.
Ja.
Laser sind ja meistens rot. Hat das damit zu tun, dass rot die schnellste Wellenlänge hat?
Laser sind oft rot, weil es erstens sehr viele eben so diese Energieübergänge oft im roten Bereich sind, sagen wir. Also das ist ein Zufall. Viele Materialien sind so gebaut, dass die Energieübergänge rotem Licht entsprechen. In Summe ist es ja ist auch eigentlich leicht verständlich, aber es ist irgendwo auch wieder witzig. Fast alle Übergänge sind irgendwo im sichtbaren Bereich. Und es liegt nicht daran, dass das reiner Zufall ist, sondern das ist auch wieder Goethe, wer nicht das Auge sonnenhaft. Das Auge hat sich so entwickelt, dass es die von diesen Übergängen erzeugten Energiedifferenzen sehen kann, weil es damit dann wieder was anfangen kann. Und genau das ist der Grund, warum, also wir sehen ja ein breites Spektrum, aber viel davon ist rot und entsprechend gibt es halt viele Übergänge auch bei vielen Materialien, die im roten Bereich liegen. Deswegen sieht man das. Das rote Licht und das blaue Licht und das grüne Licht sind ja eigentlich, das ist auch immer, wenn es im Vakuum sich ausbreitet, wenn es also diese absolute Lichtgeschwindigkeit hat, gleich schnell. Sie sind aber nicht gleich schnell, wenn sie in einem Material sich ausbreiten. Da gibt es je nach Material Unterschiede. Also deswegen stimmt auch, dass die Wellenlängen unterschiedliche Geschwindigkeiten in Materialien haben und das rote Licht ist tatsächlich in den meisten Materialien etwas schneller als das blaue Licht zum Beispiel.
Also Gegenfrage, wäre dann ein blauer Laser kontraproduktiv, sozusagen nicht im Sinne des Erfinders?
Nee, das ist ganz egal. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit dann ist so marginal anders an Luft, dass es keine Rolle spielt, wenn es darum ginge. Und in vielen Bereichen hat man leergepumpte Ausbreitungskanäle, da ist man also im Vakuum, das heißt, die Geschwindigkeit ist gleich. Es ist aber viel schwieriger, weil es eben viel weniger energetische Übergänge in dem Bereich gibt. Wir sehen ja auch schlecht blau. Also blau ist schon so ganz am Ende des spektralen sichtbaren Bereichs. Und es ist sehr schwierig, zum Beispiel einen UV-Laser zu bauen, weil da gibt es keine Materialien. Deswegen sehen wir es halt auch nicht. Wäre oft interessant, weil in Proteinen, die sind so gebaut, dass sie oft nicht so leicht zerstört werden. Das heißt, sie sind so fest, dass normales Licht nicht ausreicht. UV-Licht würde ausreichen, um einen Vorgang zu initiieren. Aber wir können solche Laser nur schlecht bauen.
Ihr Vortrag hat geheißen, was die Welt im Innen in Bewegung hält.
Ja.
Und was hält jetzt die Welt in Bewegung? Das wollen wir jetzt. Sie haben über die Messungen gesprochen und
genau.
über Abtosekunden und so Sachen, hochinteressant, aber was hält die Welt jetzt in Bewegung?
Weiß ich natürlich nicht. Der Titel war provokant. Ein bisschen einen Einblick kann man gewinnen, eben wenn man versucht, das rein mechanisch anzusehen. Das ist sozusagen der Ansatz, den wir verfolgen. Der muss aber natürlich ergänzt werden durch verschiedene andere Ansätze. Also ich glaube auch, dass die grundlegende Physik, das war die Frage mit der Informations, mit den Quantencomputern, mit der Verschränkung, noch immer nicht in allen Dingen, auch die wir oft verwenden, endgültige Antworten gibt. Also ich denke, dass es in vielleicht 50 Jahren ein bisschen eine andere Auffassung von der Quantenmechanik geben wird, die vielleicht eine bessere Antwort darauf geben kann. Weil eine der Antworten ist jetzt, es kann kein beschriebenes Objekt, kein Teilchen gleichzeitig der Ort und sein Impuls exakt festgehalten werden. Das heißt, wenn ich genau weiß, wo etwas ist, hat immer eine Bewegung, die ich nicht ganz genau vorhersagen kann. Und wenn ich es wirklich exakt wüsste, dann wäre es unendlich unvorhersehbar, wie schnell es sich in welche Richtung bewegt. Das bewegt sozusagen rein physikalisch die Welt im Innersten. Soweit wir es jetzt verstehen. Das ist aber keine besonders gute Erklärung. Gebe ich zu.
Was hat dich eigentlich fasziniert, in diese Richtung zu gehen? Was war der Auslöser, dass du, weil Physik ist ja an und für sich was, einfach zu verstehen in den Anfängen, ja? Aber das ist, was hat dich da gereizt? Oder war das ein Zufall? Oder bist du so neugierig, dass du das alles wissen wolltest gleich?
Ich glaube, es waren Bücher.
Bücher, okay.
Da waren meine Eltern wahrscheinlich schuld. Die haben mir halt verschiedene Bücher mich damit versorgt und die haben mich halt gereizt. Das waren halt vielleicht die besseren Bücher, waren Physikbücher, ich weiß es nicht. Aber das war die Faszination am Anfang, ja. Mhm. Und dann während des Studiums gibt es auch Phasen, finde ich, wo man ja nicht so, du sagst es ja, die grundlegende Physik ist ja nicht so spannend wie die meiste, die da in den Büchern versucht wird, beigebracht zu werden, aber man muss sie halt auch mal verstanden haben, damit man dann darüber hinausgehen kann. Ich finde es faszinierend an der Physik, dass sie so grundlegend ist, solange sie sich bewusst ist, dass sie damit nicht alles erklären kann. Aber bestimmte Dinge kann sie besser erklären als jede andere Naturwissenschaft.
Ja, aber es wäre schon traurig, wenn wir alles wissen hätten.
Das wäre furchtbar, ja.
Also bitte fragen Sie noch, wollen Sie noch was wissen? Moment.
Das Mikrofon.
Nein, wir hören Sie schon, aber das wird ja aufgezeichnet. Okay, bitte.
Und mit diesen Forschungsergebnissen vielleicht einmal die Energie eines Blitzes einfangen und nutzen.
Puh. Also mit einem Blitzableiter kann man ja schon die Energie eines Blitzes ganz gut einfangen. Ob man die dann auch nutzen kann, mit den Forschungsergebnissen jetzt nicht. Das hat eigentlich wenig miteinander zu tun, würde ich glauben. Aber ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Experimente, wo man Blitze verwendet zur Energieversorgung? Ich kenne keine. Es gibt Blitzforschung, die meistens gefährlich ausschaut. Ich weiß es nicht. Es ist halt sehr volatil, wo so ein Blitz sicherer ergibt. Und das ist vielleicht der Haken dran, ne?
B
bitte, trauen Sie sich nur auch. Es gibt keine dummen Fragen im Kepler-Salon. Jeder kann sein Ding, seinen Level, was er weiß. Moment, bitte.
In der Einladung, die mich erreicht hat, fand ich die Bemerkung, wer eine gute Frage hat, bekommt dann ein Bier. Meine Frage ist, wenn man keine guten Fragen gehabt hat, was ist dann?
Das war ja schon eine gute Frage, Fritz.
Dankeschön. So war es gedacht, ja.
Aber man kann natürlich schon ein Bier holen. Also das ist nicht verboten im Kepler-Salon. Bitte.
Um auf das Bild von dem Strabos, von der Stroboskop-Fotografie zurückzukommen, die Lichtquelle sozusagen, die habt ihr oder hast du in dem Vortrag gut beschrieben. Und auf der Messseite, also da, wo halt die Fotografie aufgenommen wurde.
Ja.
Ist aber da ähnlich spannend, oder?
Ist es, da ist die Zeit zu kurz. Aber ich würde schon sagen, dass sie mindestens ähnlich spannend ist, weil die Lichtquelle ist ja nur ein Mittel zum Zweck und die Messung ist ja dann das eigentlich Spannende und auch die Messart muss sich dann immer danach richten, welche Probe man anschaut. Also eben, ob man zum Beispiel versucht, was Flüssiges anzuschauen, weil wenn man lebendige Vorgänge verstehen will, gibt es bis jetzt meistens den Ansatz, man seziert was Totes oder man friert was ein, dann bewegt sich's nicht mehr, dann verliert man aber vielleicht einen wesentlichen Teil der eigentlichen Information. Und lebendige Sachen in ihrer natürlichen Umgebung, und das ist das Wasser, Zellen zum Beispiel, kann man erst seit kurzem mit solchen Instrumenten jetzt betrachten. Das ist, finde ich, einer der spannendsten Bereiche. Und da gibt es auch verschiedenste Methoden, die ich gerne erläutern würde, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Die sind auch komplex.
Wie viele Stunden kann man so forschen? Ist das nicht sehr anstrengend auch? Oder,
Ja, der Arbeitsalltag eines Forschers sehr unterschiedlich.
Nein, das ist ja schon interessant. Also wie lange kann man das machen? Wie lange hält man das durch? Das ist ja...
Ich finde, es ist, glaube ich, ein bisschen wie bei... Ich stelle mir so vor, wie bei anderen Tätigkeiten, wo man sich ganz stark in was vertieft.
Okay.
Also entweder wie beim Leistungssport oder wie bei einem Künstler, der in so einen Flow hineinkommt. Ja. Man ist dann da drinnen und will einfach nicht raus. Ja.
Okay.
Also, aber man kommt da nicht immer hinein. Also das
ja. Okay. Ja, bitte.
Vielleicht noch eine Frage. Entschuldigung, dass ich noch einmal was sage. Aber vielleicht ein bisschen zum Forschungskontext, weil Sie arbeiten in Deutschland. Wie steht eigentlich Österreich so im Bereich Quantenphysik oder Quantenmechanik international da?
Ich habe natürlich nicht denselben Einblick jetzt wie in der Bundesrepublik Deutschland, aber ich kenne viele ausgezeichnete Gruppen in Österreich, allerdings eher etwas andere Gebiete. Also diese Ultra-Kurzzeitforschung gibt es in Wien eine sehr gute Gruppe. Das hat damit zu tun, dass die Hauptgruppe in München da ihren Ursprung hatte, die kommt aus Wien, und das sozusagen noch Überbleibsel sind oder dann wieder zurückgegangene. Sonst ist mit Ultrakurzzeitforschung in Österreich bis jetzt wenig, aber der Kollege, von dem ich vorher das schöne Experiment mit dem Elektron gezeigt habe, das da rauskommt und verzögert ist um 20 Arbeitssekunden, der hat jetzt einen Lehrstuhl in Graz bekommen, also der wird vielleicht dort auch eine schöne Ultrakurzzeitforschung etablieren. Ansonsten glaube ich, also würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, wie gut die anderen Gruppen sind, aber es gibt in Innsbruck Gruppen mit Weltruhm, in Wien Gruppen mit Weltruhm. Das Gesamtkonzept, das es in Deutschland gibt, fehlt mir ein bisschen, soweit ich sehe. Also zu sagen, wir wollen jetzt speziell eine bestimmte Richtung unterstützen, fördern die in verschiedenen zusammengehörigen Bereichen und unterstützen das dann auch richtig, durchgehend, auch wenn wir die Erfolge nicht so groß sind. Das gibt es halt in der Bundesrepublik mit den Max-Planck-Instituten beispielhaft. Und da ist es natürlich auch schwer mitzuhalten, aber so etwas sehe ich in Österreich im Moment zumindest noch nicht. Das wäre sicher überlegenswert.
Ja, da vorne, danke.
Danke. Ich möchte gerne wissen, wo die verschiedensten Spiegelinstrumente und diese Dinge hergestellt werden. Da gehört ja doch eine Genauigkeit dazu, welche Firmen können.
Ganz wenige. Die besten Spiegel sind die, die handgeschliffen werden. Und die besten Optiken kommen immer noch aus Deutschland. Zeiss zum Beispiel. Es gibt mittlerweile sehr große Konkurrenz, auch gute Konkurrenz aus den bekannten Ländern wie China. Auch die Amerikaner haben eigene Spiegelmanufakturen, aber die besten Spiegel sind eigentlich im Großen und Ganzen aus Deutschland. Es gibt Ausnahmen oder es gibt spezielle Spiegelbeschaffenheiten, die dann in bestimmten Ländern besser gemacht werden, weil zum Beispiel auch die Rohstoffe nur dort vorhanden sind. Manche Rohstoffe gibt es nur in Russland. Entsprechend gibt es auch die Spiegelherstellung, ist immer gekoppelt zumindest an Russland. Aber das ist eine sehr, sehr fein mechanische, schwierige Arbeit und es gibt weltweit wenige Manufakturen, die wirklich, also die, das Entscheidende ist ja bei diesen Experimenten, die Spiegelfläche muss auf, ja, der Bereich der Größenordnung der Wellenlänge des Lichts, das man verwendet, glatt sein. Und sichtbares Licht ist im Bereich von einigen hundert Nanometern, so glatt muss der Spiegel sein. Wenn man zum Röntgenlicht oder UV-Licht geht, wird die Wellenlänge noch kleiner. Das ist unendlich aufwendig, die sind auch sehr, sehr teuer. Solche Optiken kosten, wenn sie groß genug sind, hunderttausende Euro. Also das ist ein entscheidender Punkt. Ohne diese Spiegel könnten wir nicht arbeiten. Es gibt auch die sogenannten dielektrischen Spiegel mittlerweile, die verwenden keine Metallflächen, wie die meisten Spiegel halt üblicherweise sind, sondern die beruhen auf dem Effekt der Interferenz. Das heißt, man hat verschiedene Schichten und das Licht interferiert beim Eindringen in einer Art und Weise, dass es also bestimmte Lichtfarben gibt, die besonders gut dann trotzdem reflektiert werden. Und andere werden vom Spiegel absorbiert oder transmittiert. Damit kann man für bestimmte Farbbereiche sehr, sehr gute Reflexionen erzeugen, besser als mit Metall. Metall ist dafür breitbandiger, sagt man. Also das kann viele Farben gleichzeitig gut reflektieren.
Ja, Herr. Ja?
Es gibt ja auch Halbleiterlaser. Ist das keine Option für Sie?
Wir verwenden Halbleiterlaser, aber immer nur als Pumpenhilfe. Also diese kurzen Pulse brauchen diese vielen Farben. Und Halbleiterlaser können bis jetzt zumindest noch nicht so gemacht werden, dass sie gleichzeitig bei so verschiedenen Wellenlängen effizient arbeiten und intensiv sind. Aber die sind dafür bekannt dafür, dass sie sehr hohe Repetitionsraten erreichen. Also es gibt sehr viele Pulse pro Sekunde aus den Halbleiterlasern. Es gibt Faserlaser mittlerweile, das ist auch was ganz Neues, das sind einfach so Glasfasern, die mit bestimmten Materialien dotiert werden und man findet einfach in dieser Leitung, die auch zur Übertragung verwendet werden kann, die Verstärkung statt. Das ist sehr praktisch, die kann man auch winden, das muss das Licht dann nicht geradlinig ausbreiten. Auch das gibt es, aber also meistens können diese Quellen noch nicht so ganz kurze Pulse erzeugen. Es gibt aber auch da schon große Fortschritte.
Wo liegt denn der Leistungsgrenze bei den Halbleiterlasern?
Da müsste ich jetzt lügen, um Ihnen da eine feste Zahl sagen zu können. Weiß ich nicht. Müsste okay. Ich.
Also, danke.
Ja.
Wir haben noch 15 Minuten Zeit.
Ja, da
wie viele Altosekunden sind das?
Das müssten wir jetzt ausrechnen, ne?
Bitte.
Also es wurde ja zuerst über die Femtosekunden Pulserzeugung gesprochen und die Attosekunden Pulserzeugung beruht ja eigentlich dann auf einem ganz neuen Prinzip sozusagen. Also zwei Teile der Frage. Erstens ist die Kapazität dieses Röntgenblitzes, also kann man das schon erreichen, auch praktisch und experimentell, was diese Kurzzeit des Röntgenblitzes erzeugen kann. Und zweitens gibt es schon Ideen für andere Techniken, wie man noch kürzere Pulse erzeugen kann?
Die erste Frage war, ob man sozusagen die kürzestmögliche Dauer, die mit diesem Röntgen... Kommt drauf an, bei diesen Quellen im Labor kann man eigentlich, da kann man die Pulse dann auch wieder so, also dieses Limit, wie kurz sein Impuls sein kann, ist eigentlich auch recht einfach. Wir haben gesehen, Licht ist eigentlich eine Welle und die schwingt. Und damit so ein Impuls besteht, muss die Welle mal anfangen zu schwingen und irgendwann wieder aufhören zu schwingen. Und die Welle hat aber eine bestimmte Minimalschwingungsdauer, nämlich wenn sie einmal anfängt, dann geht sie nach oben, dann geht sie nach unten durch Null durch, zum Minus und dann wieder auf Null. und maximal dann könnte sie aufhören. Sie kann aber nicht vorher aufhören, weil dann ist eine Diskrepanz entstanden. Solche Wellen kann man zwar erzeugen, aber die können sich nicht ausbreiten, weil die wären nicht propagationsfähig. Und das heißt, jede Wellenlänge hat so eine minimale Impulsdauer, die überhaupt mit dieser Wellenlänge möglich ist. Und beim sichtbaren Licht sind es ungefähr 3 Femtosekunden. Da dauert eben einmal Schwingen 3 Femtosekunden und kürzer geht nicht. Und bei kürzeren Wellenlängen dauert es kürzer und entsprechend kann man eben kürzere Pulse erzeugen. Und diese Schwelle, die man erreichen kann mit den laborgestützten Laserquellen, die hat man schon erreicht. Wenn man diese ganz hochenergetischen, diese intensiven, großen Laser anschaut, die können noch viel, viel kürzere Wellenlängen erzeugen, die sind noch nicht komplett am Limit. Da weiß man auch noch nicht genau, wie man das erreichen soll, weil eben der Prozess wieder ein anderer ist und der so erratisch ist, dass eben jeder Puls auch so eigenartig komisch ausschaut. Und das zu kontrollieren hat man noch nicht geschafft, beziehungsweise der Mechanismus der Erzeugung ist per se chaotisch. Der ist inhärent unvorhersehbar. Und deswegen, also mit diesem Mechanismus, den man jetzt verwendet, wird es auch nicht gehen, die Pulse so einfach so kurz zu kriegen. Was war die zweite Frage?
Ja, ob es eben neue Ideen gibt, wie man eben noch kürzere Pulse erzeugt.
Ja, gibt's. Man kann zum Beispiel im Labor auch jetzt auf andere Materialien, da gibt es einen Mechanismus, der heißt der relativistische Spiegel. Da schießt man auf ein Glas. Und die Elektronen, die müssen, also der Laser muss dann noch viel höhere Intensität haben, als man jetzt verwendet. Also noch mehr Energie im Laserpuls, dann kann man erzeugen, dass in diesen Oberflächen die Elektronen sozusagen in Cumulo, nicht nur jetzt wie im Gas ein paar Gasatome, sondern wirklich in diesen ganzen Fläche die Elektronen in Cumulo anfangen zu schwingen. Die ganze Spiegelfläche sozusagen kommt dann dem Laserpuls entgegen, wenn sie in Schwung versetzt worden ist, so kann man sich das vorstellen. Und das gibt diesen Elektronen dann so einen Schwung, dass sie ganz hohe Energien abstrahlen. Und diese hohen Energien, die wären dann noch kürzere Wellenlängen, das wäre dann, könnte dann so kurz werden wie Septosekunden. Aber das hat man auch schon gesehen. Nicht diese kurzen Pulse, aber so hohe Energien. Nur kann man diese Pulsdauer bis jetzt noch nicht direkt messen. Und die Anzahl die Intensität dieser Lichtimpulse ist so gering, dass es wirklich bis jetzt sehr akademisch ist. Also die hat man mal nachgewiesen, aber damit kann man gar nichts anfangen bis jetzt. Aber man versucht es natürlich. Ja. Es ist auch die Frage, wie weit will man das treiben? Die berechtigte Frage ist, warum muss ich jetzt noch viel kürzer werden? Wir können ja jetzt Elektronen schon beobachten. Was passiert auf noch schnelleren Zeitskalen, überhaupt das spannend ist? Weiß ich auch nicht. Vielleicht entdeckt man dann was.
Ja, vielleicht ist der Zufall da.
Ja, also es ist möglich.
Wie ja oft im Leben, nicht?
Könnte es nur so einen Dimensionssprung geben, sozusagen wie die Entdeckung der Atome? Rein theoretisch, hypothetisch irgendwie?
Hätte vor der Entdeckung der Atome auch jeder verneint. Es ist schwer, es gibt sozusagen ein viel größeres gesammeltes Wissen, das ganz gut überprüft ist. Und das Neue müsste mit diesem überprüften Wissen übereinstimmen und trotzdem noch so eine große Neuerung bringen. Das sich vorzustellen ist sehr schwierig. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube eher auf ein bisschen einer anderen Ebene, nicht so plakativ, sondern vielleicht im konzeptuellen Verständnis eher eine völlig andere Sichtweise. Aber auch damals, also als man die Atome entdeckte, war es also die Wissenschaft, konnte bis zu einem bestimmten Punkt erklären, was vor sich ging mit ihren falschen Theorien oder nicht ganz so richtigen Theorien, wer weiß, wie die heutigen sind. Und das Atommodell konnte ja auch nur deswegen überhaupt ernst genommen werden, weil es das alles erklärte und noch viel mehr darüber hinaus. Und dieses Wissen ist so immens geworden in den letzten Jahrzehnten, dass es unglaublich schwer wird, sich vorzustellen, wie eine völlig neuartige Überlegung, wie sowas, wie es gibt Bausteine, die feststehen. Also es gibt ja Theorien, die zum Beispiel sagen, dass der Raum nicht kontinuierlich ist, sondern aus irgendwelchen kleinsten Einheiten zusammengesetzt ist. Da bin ich aber genauso Laie wie Sie, kann ich Ihnen nichts dazu sagen. Möglich ist das natürlich.
Hat das Auswirkungen auf den Menschen? Gibt es da Unwohlsein oder besonders. Naja, Sie lachen, aber das ist, warum nicht?
Die kurzen Pulse, oder?
Naja, wenn man, du hast jetzt vom Raum gesprochen. Ja. Ne? Also, wenn ich mich in so einem Raum befinde,
dann würden wir es nicht merken. Also die Idee wäre, wir würden glauben, es ist alles so, wie wir es bis jetzt erklärt haben. Und entsprechend würde man sich nicht anders fühlen. Dieser okay. Raum wäre so gemacht, dass er die Eigenschaften hat, die wir jetzt mit kontinuierlichen Theorien erklären. Er würde sich so anfühlen wie immer. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es dann doch so ganz kleine Abweichungen gibt, die nur verstanden werden können, wenn man ihn halt aus Einzelteilen zusammengesetzt versteht. Die aber für uns keine bis jetzt merklichen Einflüsse hätten. So wäre die Idee.
Ja, gut. Moment, warten. Das kommt ja, da hinten noch.
Ich habe auch noch eine Frage und ja? Ich hoffe, es gibt wirklich keine blöden Fragen, nämlich die Frage zum freien Willen. Die Hirnforschung oder so, die, soviel ich weiß oder nicht weiß, die stellt ja den freien Willen immer mehr in Abrede. Und da ist doch auch irgendwie so entscheidend, um das festzustellen, dass man so ganz, ganz kurze Zeitabschnitte überhaupt messen kann, um festzustellen, ob es den freien Willen gibt oder nicht. Und jetzt wollte ich Sie nur fragen, inwieweit Ihre Forschungen sozusagen diese Erkenntnisse oder diese Forschungen in der Hirnforschung ermöglichen. Wissen Sie, wie ich meine?
Ich verstehe, glaube ich, was Sie meinen. Ich habe auch sowas
man
gelesen.
Man muss ja in ganz kurzer Zeit irgendwie sozusagen messen können, etwas messen können. Und ich habe mir gedacht, laienhaft, dass man vielleicht früher den freien Willen nicht in Abrede stellen konnte, weil man nicht so kleine Zeiträume messen konnte, bis sozusagen irgendwas vom Hirn in meine Hand geht, der Befehl, die Hand zu bewegen. Und seit man jetzt so kurze Zeitabschnitte messen kann, kann man das ja erst hinterfragen, denke ich mir.
Ich glaube, dass diese Zeitskalen, auf denen diese Reizleitungen funktionieren, deutlich länger sind als das, was wir jetzt messen können. Also das kann man, glaube ich, schon mit anderer Technik auch überprüfen. Aber ich bin da auch Laie, aber interessierter Laie, was die Hirnforschung betrifft. Ich glaube, also da hilft, glaube ich, diese schnelle Auflösung nicht viel. Da gibt es, glaube ich, vielversprechendere oder andere Methoden, die man verwenden könnte, die einem da weiterhelfen. Aber ich kenne keine Anknüpfung direkt unserer Forschung in der Richtung. Ich denke, die interessanten Zeitskalen sind da länger. Soweit ich es verstanden habe. Wenn es da eine Möglichkeit gäbe, ich wäre sehr interessiert, das zu machen. Das ist ein interessantes Thema. Aber mir ist nichts bekannt.
Bitte.
Ich hätte jetzt eine nicht wissenschaftliche Frage. Und zwar, Sie sprechen ja davon, unglaublichen Summen von Geld.
Ja.
Und es wird nicht mit Spenden hereingekommen sein, sondern irgendeine Industrie hat da großes Interesse, dass hier geforscht wird.
Nein.
Haben Sie da eine Idee, woher die Gelder kommen?
Also das ist tatsächlich in der Bundesrepublik sehr, sehr gut gefördert durch eine Mischung aus öffentlichen Geldern, die natürlich von uns allen kommen, ne? Und Geldern über die Max-Planck-Gesellschaft, die einen sehr wesentlichen Beitrag leistet an der Grundlagenforschung, die ich beschrieben habe, die ja absichtlich nicht eine bestimmte Umsetzung vor Augen hat, sondern sagt, ich will herausfinden, wie bewegt sich dieses Elektron in diesem Protein. Was man damit macht, ist mir jetzt im Prinzip egal. Da gibt es hauptsächlich öffentliche Geldgeber, die entweder sind teilweise EU-Projekte, wo die ihr Geld bekommen, kann ich Ihnen nicht sagen, von unserem Steuergeld auch oder über sonstige Kanäle, das weiß ich nicht. Und eben aus der Bundesrepublik über die Max-Planck-Institute, die Stiftungen sind und ihr Geld gut veranlagt haben. Und natürlich gibt es auch Einwerbungen aus der Industrie. Da gibt es zum Beispiel Volkswagen, ist da ein großer Geldgeber. Was in den USA gang und gäbe ist, dass Waffenhersteller oder das DOE, das Department of Energy, eigentlich der größte Wissenschaftsförderer ist, das ist in Deutschland aus historischen Gründen nicht so, findet so nicht statt. Soweit ich es weiß, es gibt sicher angewandte Forschung, die direkt da verwendbar ist, auch Laserforschung, die für Waffentechnik geeignet ist, gibt es sicher. Aber die Grundlagenforschung, soweit mir bekannt ist, wird zumindest hier funktioniert relativ ohne diese Notwendigkeiten.
Da hinten noch. Ah, dort noch einmal. Okay, wir haben gedacht, da war was.
Darf ich noch die Einschätzung von Helmel, glaube ich, befestigen, dass die Geschwindigkeiten, die notwendig sind, die Herren brauchen in den USA, zum Beispiel Singer, festzustellen, er glaubt feststellen zu können, ob es den freien Willen gibt oder nicht, vom ersten Willensimpuls bis zum Entschluss und Tathandlung, braucht es also Zeiten, glaube ich, die also ein Vielfaches größer sind als die, von denen hier gesprochen wurde. Und dann darf ich noch an Henry James erinnern und seine Äußerung, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass es den freien Willen gibt, dann die Tatsache, dass die Menschen sich frei entscheiden können, ob es den freien Willen gibt oder nicht. Es ja. ist sicherlich eine philosophische Frage und ideologische. Danke.
Ja, danke. Das
gutes Schlusswort.
Ja, danke schön, danke vielmals. Danke dir für den wirklich hochinteressanten, auch wenn ich nicht immer alles gleich verstanden habe, aber letzten Endes kann ich mal ein Bild machen. Danke, dass du gekommen bist und eine andere Sicht gegeben hast.
Das würde mich freuen, wenn es so wäre, ja. Ein bisschen was hängen geblieben ist.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Wir warten auf das Buch für unsere Bibliothek. Wir haben nämlich eine Bibliothek auf der Seite. Wenn Sie früher kommen, können Sie die Bücher ausleihen, aber nur hier. Aber wir haben ganz interessante Bücher hier zum Anschauen und zum kurz Einlesen. Die nächste Veranstaltung ist gleich morgen am 27. schon um 18.15 Uhr. Das ist eine Kooperation mit der Kunst-Uni Linz und da geht, das Thema ist Versuch und Versuchung. Da geht es über neapolitanische Ritualistik. Ja, okay. Das sind lauter ganz schwierige Wörter heute. Dann der normale Kepler-Salon, also hier am Montag, am 3.12., 19.30 Uhr, heißt Marx im Himmel sein, Marx beim Teufel sein. Kommen Sie, wenn Sie neugierig bleiben wollen, wird sicher auch wieder ein spannender Abend sein. Das Buffet, die Bar ist noch geöffnet bis 22 Uhr. Jetzt können wir noch diskutieren im Kleinen oder wir können uns draußen formieren, aber hier sollten wir den Platz freimachen. Danke fürs Kommen und ich freue mich auf die nächste Sendung, wenn Sie wieder dabei sind.